Okay, dann machen wir weiter. Es geht jetzt zunächst mal um die ganzen Standardverzeichnisse, die auf dem Linux-System üblicherweise existieren. Da gehen wir einfach kurz durch und ich sage Ihnen jeweils ein bisschen was dazu. Es gibt auch ein offizielles Dokument, was im Prinzip festlegt, wie die verschiedenen Linuxe das handhaben sollen. Also mit Linuxe meine ich jetzt die Distributionen, weil es in den Anfangszeiten uneinheitliche Verwendungen von den Verzeichnissen gegeben hat und die wollten sich irgendwann mal da ein bisschen einigen und deswegen gibt es diesen Linux File System Hierarchy Standard FHS. Wenn Sie da auf die Webseite gehen, die ich angegeben habe, dann werden Sie feststellen, dass der zuletzt 2003 aktualisiert wurde und offenbar hat es in der Zwischenzeit keinen Bedarf gegeben, da irgendwas dran zu ändern. Es gibt zwar ein paar neue Entwicklungen, zum Beispiel hat Red Hat, Fedora haben jetzt gerade so ein Verzeichnis slash run eingeführt, was im File System Hierarchy Standard nicht vorgesehen ist, was dem aber auch nicht direkt widerspricht. Also der FHS formuliert ein paar Regeln und sagt zum Beispiel, bestimmte Dinge müssen gemacht werden, andere Dinge können gemacht werden und sollen, ne, so ähnlich wie diese ganzen RFCs, diese Request for Commons, die im Prinzip auch irgendwas standardisieren. Okay, ein paar von den wichtigsten Verzeichnissen direkt auf der obersten Ebene, also vom Wurzelverzeichnis aus betrachtet, sind die Ordner bin, sbin und lib. Und da drin sind der Reihe nach normale Programme, wo man davon ausgeht, dass der ein Endanwender, der nicht Administrator ist, die verwendet. In sbin liegen System Binaries, also Systemprogramme. Das ist zum Beispiel sowas wie fdisk. Das können Sie als normaler Anwender nicht verwenden, da fehlen Ihnen die Rechte dafür. Und deswegen ist es auch so, dass sbin in der Regel nicht im Pfad drin ist, wenn Sie als normaler Anwender unterwegs sind. Sie haben also eine Variable path. Da stehen der Reihe nach durch Doppelpunkt getrennt alle Ordner drin, in denen nach Programmen gesucht wird, wenn Sie einfach ein Kommando eingeben. Und dieses sbin taucht da drin nicht auf. Wenn Sie sich aber als root anmelden, dann haben Sie sbin im Pfad mit drin. Und dann gibt es ein Verzeichnis lib für die Bibliotheken, also Shared Libraries, ja, die praktisch bei Bedarf hinzugeladen werden, wenn Sie ein Programm starten. Und diese drei Ordner, die enthalten von diesen verschiedenen Sachen, also normale Programme, Systemprogramme und Bibliotheken, die wichtigsten Komponenten, ja, also die Essentials, die unbedingt beim Systemstart schon da sein sollen und die deswegen auf der Root-Partition liegen müssen. Denn ich hatte das, glaube ich, schon mal beschrieben im Zusammenhang mit, in welcher Reihenfolge werden jetzt die Partitionen eingebunden. Die Root-Partition hat immer eine Sonderstellung, weil die noch vor dem Auswerten der Datei fstab eingebunden werden muss. Wenn Sie den Kernel aktiviert haben, können Sie ja in die fstab noch nicht reingucken, weil Sie noch kein Dateisystem haben. Sie haben nur den Kernel, der sich gerade selber initialisiert. Deswegen muss dem gesagt werden, wo liegt die Root-Partition und die mountet er auf jeden Fall als erstes, damit er überhaupt vernünftig arbeiten kann. Alle weiteren Partitionen, die Sie vielleicht noch angelegt haben, vielleicht haben Sie für User, also dieses USR, haben Sie vielleicht eine eigene Partition. Die werden erst zu einem späteren Zeitpunkt eingehängt, wenn nämlich diese Datei fstab ausgewertet wird. Und deswegen muss also das wichtige Zeug schon von Anfang an da sein und das gehört deswegen auf die Root-Partition und in diese drei Verzeichnisse, die auf oberster Ebene liegen. Dann gibt es in einem Ordner User, gibt es nochmal dieselben Verzeichnisse. Also nochmal bin, sbin und lib, aber jetzt als Unterverzeichnisse von User. Und die sind in der Regel deutlich größer, also da findet sich viel mehr Software und da ist das ganze Zeug dabei, also zum Beispiel normale Anwendungsprogramme, Sachen für die grafische Oberfläche, Dinge, die Sie nicht während des Bootvorgangs benötigen, die also zum Beispiel, wenn es zu einem Fehler kommt beim Booten, dann auch nicht verfügbar sind. Ja, wo es aber auch egal ist, wenn Sie das System nicht ordentlich hochfahren können, weil Sie irgendein gravierendes Problem haben, dann macht es nichts, dass Sie OpenOffice nicht starten können, weil Sie sowieso keine grafische Oberfläche haben werden in so einem Zustand. Und hier habe ich mal zum Vergleich angegeben, auf diesem Mini-System, was wir hier virtuell installiert haben, wie groß die Ordner da sind. Da sehen Sie, bin, sbin, lib sind nur wenige Megabyte groß und unter den entsprechenden Verzeichnissen in der User-Hierarchie, da liegt deutlich mehr. Jetzt gibt es noch ein weiteres Verzeichnis, wo sich nochmal diese Bin, S-Bin und Lib-Sachen befinden können. Das ist UserLocal. Und UserLocal hat eine besondere Bedeutung. Da geht es um Software, die Sie praktisch an der Paketverwaltung vorbei irgendwie von Hand installieren. Also wenn Sie etwa ein Quelltext-Paket, so ein Source-Paket, einfach von irgendeiner Entwickler-Webseite ziehen und das von Hand mit einem Compiler übersetzen und installieren, dann sollten Sie, wenn Sie standardkonform arbeiten wollen, diese Dinge nach UserLocal installieren. Ja, das heißt, die ausführbaren Programme landen in UserLocal-Bin, die zugehörigen Bibliotheken in UserLocal-Lib und wenn Sie irgendwelche Systemprogramme haben, dann würden die eben nach UserLocal-S-Bin wandern. Und die Idee dabei ist, dass Sie, wenn Sie das auf diese Weise trennen, wenn also die regulären Pakete Ihr ganzes Zeug direkt nach bin, sbin, lib und userbin, user sbin und userlib installieren und das, was Sie selber machen, wenn das alles unter userlocal sitzt, dann können Sie zum Beispiel ein Distributionsupgrade machen, wo sämtliche Pakete ausgetauscht werden durch neue Versionen und das findet alles nur im Hauptverzeichnis oder direkt auf der ersten Ebene unter User statt. Und die User-Local-Sachen werden dabei in Ruhe gelassen. Ja, das heißt, Ihre selbst installierten, von Hand kompilierten und eingerichteten Sachen, die werden nicht betroffen davon. Ob die nach einem Distributions-Upgrade noch laufen, ist eine andere Frage. Weil es kann sein, dass die sehr wohl Bibliotheken aus dem Hauptsystem brauchen und dass die dann trotzdem nicht mehr funktionieren. Aber die Gefahr, dass sie irgendwas am regulären System kaputt machen mit selbst installierten Programmen, die haben sie nicht. Im Zweifelsfall kann man immer diese ganze User-Local-Hierarchie einfach komplett löschen und hat dann wieder ein System, was nur Sachen enthält, die über die Paketverwaltung gekommen sind. User-Share ist ein Ordner, der Sachen aufnimmt, die nicht architekturabhängig sind. Also wo es egal ist, ob das auf einem Intel-artigen Rechner oder auf einem Power-PC oder was weiß ich was für eine Plattform läuft. Dazu gehört natürlich zum Beispiel die komplette Dokumentation, also die Anleitung, Manpages, es gibt noch sowas, was sich Infoseiten nennt, oder auch einfach normale Textdokumente, die irgendwelche Readmes oder sowas. Diese ganzen Sachen, die liegen alle unter UserShare und die Manpages speziell nochmal in einem Unterverzeichnis in UserShareMan. Und darunter finden Sie dann noch mehr Unterverzeichnisse, weil dieses Handbuch praktisch, das Manual, ist in mehrere Sections aufgeteilt. Das haben Sie, glaube ich, schon mal gesehen. Man kann mit man nicht nur einen Befehl als Argument dahinter angeben, also man fdisk zum Beispiel, sondern man kann nach dem man-Kommando direkt eine Zahl angeben und sowas wie man 8 fdisk schreiben. Dann sucht er in einem bestimmten Abschnitt dieses gesamten Handbuchs. Das ist einfach nur eine Sortierung. Die ganzen normalen Anwendungen finden Sie in einem Abschnitt, die ganzen Systemprogramme in einem anderen. Es sind auch die System Calls des Betriebssystems alle dokumentiert, die haben auch einen eigenen Abschnitt. Wenn Sie Perl installiert haben, finden Sie in einem wieder anderen Abschnitt Hilfe zu Perl-Modulen. Und so ist das Ganze ein bisschen sortiert. Und das sehen Sie dann daran, dass unterhalb von Man es auch noch Unterordner Man 1, Man 2, Man 3 und so weiter gibt. Dann haben wir einen Ordner Boot. Da liegen Startdateien, die für einen Bootvorgang halt nötig sind, drin. Im Wesentlichen ist das der Kernel und eine Initial RAM Disk. Initial RAM Disk ist ein kleines Mini-Dateisystem, was direkt beim Booten über den Bootmanager schon zur Verfügung gestellt wird, wo zum Beispiel Module drin liegen können, die der Kernel nachladen muss, damit er überhaupt auf die erste Partition, auf die Root-Partition zugreifen kann. Das brauchen Sie manchmal nicht. Also man kann ein System so installieren, dass keine Initial RAM Disk nötig ist. Sie brauchen es definitiv, wenn Sie zum Beispiel verschlüsseltes Root-Dateisystem haben, weil dann müssen Sie das Modul für die Verschlüsselung erst laden. Das ist nie in den Kernel einkompiliert und dann brauchen Sie so eine Initial RAM Disk. Und in der Regel finden Sie auch die Konfiguration des Bootmanagers da. Das wäre jetzt bei LPI insgesamt ein eigenes Thema, wie arbeitet der Bootmanager. Es gibt auch mehrere. Grub ist der aktuelle, Grub 2 genau gesagt. Dann gibt es noch den alten Grub und es gibt noch älter Lilo als Bootmanager. Machen wir aber in diesem Kurs nicht. ETC nimmt Konfigurationsdateien auf. Und zwar systemweit eigentlich für fast jedes Programm, was irgendwie allgemein konfigurierbar ist. Häufig ist es nicht nur eine einzelne Datei, sondern direkt ein ganzes Verzeichnis oder sogar eine ganze Unterhierarchie. Wenn Sie zum Beispiel einen Apache-Server installieren, dann finden Sie ein Verzeichnis etc Apache 2 und darunter mehrere Unterordner, die dann für die verschiedenen Virtual Domains, die Sie haben und irgendwelche Apache-Module, die Sie verwenden wollen, jeweils eigene Dateien nochmal enthält. Etc.initd, da drin liegen sogenannte Start- und Stopp-Skripte. Wenn Sie ein Linux-System booten, dann führt es eine Reihe von Skripten aus, die zum Beispiel diverse Server als Hintergrundprozesse starten. Und diese ganzen Skripte, die in der Lage sind, so einen Dienst zu starten oder auch wieder zu stoppen, abhängig davon, wie man sie aufruft, die liegen alle in etc.initd. Das entscheidet aber noch nicht darüber, ob die auch ausgeführt werden. Grundsätzlich, wenn Sie Software installieren, die so ein Start-Stop-Skript hat, dann wandert das in diesen Ordner rein und Sie müssen dann selber noch festlegen, welche von diesen Skripten beim Start auch ausgeführt werden. Und das machen Sie, indem Sie in einem der etc.rc.d-Verzeichnisse, wo es mehrere davon gibt, es gibt etc.rc1d, 2d, 3d und so weiter, indem Sie da Links auf diese Start- und Stopp-Skripte anlegen. Das ist relativ komplex, weil die Links müssen passende Namen haben. Wenn die mit einem S anfangen, heißt das, das Skript soll als Startskript gestartet werden. Wenn der Link mit einem K anfängt, soll er als Stopp-Skript, also als Kill-Skript verwendet werden. Können wir uns auch hier jetzt nicht anschauen, aber das ist jedenfalls der Ort, wo Sie das finden. Ich zeige nur mal kurz, wie das hier aussieht, indem ich einmal sage, was ist der Run-Level? Es gibt verschiedene Run-Level in einem Linux-System. Wir sind jetzt im Run-Level 2 und das ist der, in dem dieses Debian-System startet. Und wenn ich wissen will, welche Dienste im Run-Level 2 automatisch aktiviert werden, dann schaue ich in das Verzeichnis etc.rc2d rein. Und jetzt sehen Sie, hier sind ganz viele Symlinks drin, die alle mit S und einer Nummer anfangen. Und dann zeigt zum Beispiel das S14-Portmap zeigt auf etc.initd-Portmap. Dieses Portmap, was in initd liegt, das ist das generische Start-Stop-Skript, ja, was also für beides, sowohl für das Starten als auch das Beenden des Dienstes verwendet werden kann. Und dadurch, dass es hier einen Link gibt, der S14-Portmap heißt, wichtig ist das S, wird eben festgelegt, wenn Sie in Run-Level 2 reinwechseln, und das machen Sie beim Booten, dann soll dieses Portmap-Skript mit dem Parameter Start aufgerufen werden. Und das führt dann eben dazu, dass der Portmapper aktiviert wird. Ja. Und die Reihenfolge, in der diese ganzen Skripte ausgeführt werden, wird einfach durch die Sortierung festgelegt. Deswegen haben Sie hier überall eine Nummer, S14, S15. Die kommen halt genau in der Reihenfolge, wie Sie die hier jetzt auch in der Ausgabe sehen. Ja, wenn Sie also wollen, dass irgendwas noch vor dem Portmapper gemacht wird, dann legen Sie zum Beispiel ein S12 irgendwas an, als symbolischen Link auf irgendein Skript, was sich in diesem initd-Verzeichnis befindet. Das ist die Idee. Und wenn man jetzt nach rc3d zum Beispiel guckt, das sieht genauso aus. Schauen wir mal, ob es irgendwo was gibt, was anders aussieht. Die sehen alle gleich aus, weil da nichts anderes konfiguriert wurde. Aber vom Prinzip können Sie über diese unterschiedlichen Run-Levels festlegen, wie welche Dienste in so einem Run-Level laufen. Eventuell gibt es in 1... Genau, oder 1 ist kleiner. 1 und 6 sind die Run-Levels für Rechner-Neustart und Rechner-Runterfahren. Ja, und da sehen Sie, hier gibt es wenige S-Skripte, sondern mehr K-Skripte, also Kill-Skripte. Das heißt, es wird alles abgeschaltet. Okay. Dann gibt es einen Ordner var. War wie Variable, da sind also veränderliche Systemdateien drin und was man meistens darin sucht, sind die Inhalte von irgendwelchen Spool-Verzeichnissen. Also wenn Sie etwa Sachen drucken, werden ja nicht direkt an den Drucker geschickt, sondern die werden als PostScript-Datei in einem Spool-Verzeichnis gespeichert und im Hintergrund läuft ein Drucker-Spooler, der der Reihe nach sich die Sachen aus diesem Spool-Verzeichnis holt und aufbereitet und an den Drucker schickt. Und genauso, wenn Sie einen Mail-Server lokal laufen haben auf der Maschine, ein- und ausgehende Mails werden auch in irgendwelchen Spool-Verzeichnissen zwischengespeichert. Die liegen alle unterhalb, also in separaten Unterverzeichnissen von var-spool. Und dann gibt es da auch noch var-log für Log-Dateien. Das hat man zum Beispiel, wenn Sie ein bestimmtes Programm starten, was nur einmal laufen darf, ja, wo es also Probleme gäbe, wenn zwei Instanzen davon laufen würden, dann erzeugt das Programm beim ersten Start eine Logdatei und wenn Sie es noch ein zweites Mal starten, guckt es in den Ordner rein, stellt fest, da liegt schon eine Logdatei und sagt dann, ich starte nicht, weil ich muss schon aktiv sein. Ist eine einfachere Methode, als in die Prozessliste zu gucken. Der nächste wichtige Ordner ist Home, wo die privaten Home-Verzeichnisse drin liegen, also die Benutzerverzeichnisse, wo die Daten, aber auch die private Konfiguration drin liegt. Wenn Sie also eine Anwendung selbst umkonfigurieren, dann wird typischerweise direkt in Ihrem Home-Verzeichnis, also /home/Benutzer, wird eine Datei Punkt Name des Programms angelegt. Manchmal steht noch RC hinten dran, das ist, ich weiß gar nicht, wofür das steht, das ist irgendeine Abkürzung für Konfigurationsdatei. Da steht dann drin, was Sie persönlich an Einstellungen geändert haben. Oft wird das verwendet, um die globalen Einstellungen, die in etc liegen, zu überschreiben. Ja, da gibt es auch zwei Möglichkeiten. Entweder es werden beide ausgewertet, das heißt, man guckt erst in die globale Konfiguration und wenn dann in der eine private vorhanden ist und da stehen abweichende Sachen, dann werden nur die geändert. Es gibt auch eine Variante, wo erst geguckt wird, gibt es eine private Konfiguration und dann ignoriert man, dass es auch eine globale Datei gibt. Es sind die Home-Verzeichnisse von fast allen Anwendern in Home, nur das von Root nicht, vom Systemadministrator. Das hat ein eigenes Verzeichnis auf der obersten Ebene, was Root heißt. Und das ist wichtig, weil diesen ganzen Ordner Home, den können Sie auch auf einer separaten Partition haben, die dann nach /home gemountet wird. Und die wäre wieder beim Systemstart zunächst nicht verfügbar. Und damit der Systemadministrator sein eigenes Home-Verzeichnis auch im Fall eines Fehlers hat, weil er da vielleicht wichtige Dinge in Dateien abgelegt hat, muss man Root immer als separates Verzeichnis machen und nicht etwa sowas wie /home/root verwenden. Wenn Sie nur eine Partition haben, könnten Sie das theoretisch umstellen, aber das macht man nicht. Dann den Ordner dev, den haben wir ja schon ein paar Mal gesehen, weil wir diese dev-sdr1 und so weiter verwendet haben. Da liegen alle Gerätedateien drin. Das heißt, für jedes Stück Hardware, was Sie irgendwie über einen Dateinamen ansprechen können, finden Sie da einen Eintrag. Bei alten Linux-Versionen lagen da einfach feste Gerätedateien, die ja universell irgendwie waren. Moderne Linux-Distributionen haben dev als Pseudodateisystem, was so ähnlich wie proc on the fly Gerätedateien zur Verfügung stellt, wenn entsprechende Geräte vorhanden sind. Das heißt, heute ist das dev-Verzeichnis relativ übersichtlich, da liegen vielleicht 40, 50 Dateien drin. Früher hatte man da mehrere hunderte Dateien drin. Ja, proc haben wir schon drüber gesprochen, weil wir das genutzt haben für diverse Systeminformationen, ja, sowas wie proc-mem-info, proc-file-systems. Es liegt aber auch für jeden einzelnen Prozess, der läuft, dort ein Unterordner. Wenn ein Prozess die ID 27 hat, dann gibt es einen Ordner proc27 und darunter findet man alle möglichen Dinge, Pseudodateien, mit denen man auf bestimmte Eigenschaften dieses laufenden Prozesses zugreifen kann. Und relativ neu, also was heißt relativ ein paar Jahre alt, ist das Verzeichnis sys, was auch ein Pseudodateisystem ist und weitere Systeminformationen auch wieder on the fly generiert, wenn Sie darin nach irgendwas suchen. Auf manchen Systemen überhaupt nicht verwendet ist das Verzeichnis opt, soll wohl für optional oder sowas stehen. Da liegen, wenn es genutzt wird, komplette Programmpakete drin, die sich nicht irgendwie mit der normalen Verzeichnishierarchie vermischen wollen, sondern die davon komplett getrennt bleiben wollen. Und die werden dann in der Regel nach dem Programmnamen oder nach dem Herstellernamen in ein eigenes Unterverzeichnis von opt gepackt. Eine Weile hat zum Beispiel das KDE-Projekt, diese grafische Oberfläche, hat einen Ordner opt-KDE angelegt und dann darunter so eine Standard-Linux-Verzeichnishierarchie nachgebildet. Es gab dann also ein opt-KDE-bin, wo die Programme drin waren, ein opt-KDE-lib mit den Bibliotheken, ja, und so weiter. opt-KDE-etc mit Konfigurationsdateien, sowas in der Art. Wenn Sie eine Oracle-Datenbank unter Linux installieren, die gehen auch heute noch in so einen Ordner opt-Oracle. Ja. Und dann Als letzten Punkt gibt es den Ordner Media, der heute eigentlich immer verwendet wird, um so einausstöpselbare Datenträger dynamisch einzubinden. Wenn Sie einen USB-Stick anschließen und der hat einen Volume-Namen Meine Daten oder sowas, dann entsteht in dem Moment, wo Sie den einstöpseln, entsteht ein Unterverzeichnis Media Meine Daten und der Datenträger wird dahin gemountet. Ja, und wenn Sie dann den irgendwann wieder ausstöpseln, dann verschwindet auch wieder dieses Unterverzeichnis Meine Daten. Also Sie haben in Media in der Regel nichts. Ja, schauen wir mal hier in dem Beispielsystem rein. Ups. LS Media. Gut, da liegt jetzt ein CD-ROM, CD-ROM 0. Vielleicht habe ich hier eine CD oder DVD eingebunden. Es kann aber auch sein, meistens ist das Ding einfach komplett leer. Und erst wenn Sie anfangen, irgendwelches Zeug einzustöpseln oder einzulegen, dann tauchen die Sachen da auf. Und wie gesagt, normalerweise wird versucht, irgendeinen sinnvollen Volume-Namen zu finden, damit man auf Anhieb weiß, was für Sachen sich in so einem Ordner befinden. Manche Datenträger haben aber keine Datenträgerbezeichnung und die werden dann mit irgendeinem generischen Namen halt eingebunden. Und wie das genau abläuft, das macht auch wieder jede Distribution von selbst. Interessant ist eigentlich nur, in der Regel finden Sie die Sachen halt irgendwo unter Media, wenn Sie was einstöpseln. Früher hat man häufig das Verzeichnis Mount verwendet, also dieses /mnt. Das ist nach dem Hierarchy-File-Standard nur noch vorgesehen für temporäre Mount-Points. Wenn Sie für Testzwecke irgendwas mal kurz wohin mounten müssen, dann gehen Sie damit nach Mount und dann binden Sie es wieder aus. Hallo. So, die ganzen restlichen Folien, die wir noch haben, beschäftigen sich mit verschiedenen Tools, die Ihnen dabei helfen, irgendwelche Dateien zu finden. Und der Reihe nach werden wir uns Find, Locate, Which, What is, Where is und Type anschauen. Relativ ausführlich nur Find und Locate. Der ganze Rest ist nicht ganz so wichtig. Mit Find können Sie sehr, sehr detailliert festlegen, wo Sie suchen, wonach Sie suchen, was für Eigenschaften die Dinge, die dann als Treffer angezeigt werden sollen, haben sollen. Und Find arbeitet immer live auf Ihren Dateisystemen. Also wenn Sie irgendeinen Find-Auftrag starten, dann fängt er unmittelbar nach Absetzen des Befehls an, wirklich Ihre ganze Verzeichnisstruktur, je nachdem, was Sie als Suchverzeichnis, als Ausgangsverzeichnis angegeben haben, zu durchsuchen. Und deswegen dauert das eine Weile, bis da was gefunden wird. Sie können damit sowohl Dateien als auch Verzeichnisse finden, auch Sonderdateien wie Links und sowas. Und Sie haben mehrere Kriterien, die Sie halt setzen können. Ja, Sie können nach einem bestimmten Dateinamen suchen, wobei Sie den Pfad nicht kennen, aber Sie wissen, wie die Datei heißen soll. Dabei ist es auch möglich, Wildcards zu verwenden, also Sternchen oder Fragezeichen oder sowas, wie Sie das sonst auch kennen. Sie können nach Dateien einer bestimmten Größe suchen, wobei Sie entweder eine exakte Größe festlegen oder Sie sagen, das soll kleiner als irgendein Wert sein oder größer als irgendein Wert. Sie können kleiner und größer auch kombinieren, also zum Beispiel sagen, ich will alle Dateien, die zwischen 8 und 12 Kilobyte groß sind, will ich finden und die im Namen irgendwie ein A drin haben und noch irgendwelche Eigenschaften haben. Ja? Also alle Kriterien kann man auch kombinieren, um die Suche entweder noch weiter einzuschränken oder man kann sie auch mit einer Oder-Verknüpfung versehen. Ja, sodass Sie zum Beispiel auch sagen können, ich will alle Dateien, die entweder leer sind oder die mindestens 1 Gigabyte groß sind, haben. Das lässt sich ja nicht und kombinieren, weil es sich ausschließt, ne? Aber Sie können es oder kombinieren. Dann sind die verschiedenen Zeitstempel, die mit jeder Datei gespeichert werden, die sind auch alle verfügbar. Unix-Dateien und Linux-Dateien haben immer 3 Zeitstempel. Datum der letzten Änderung, Datum des letzten, wie auch immer gearteten Zugriffs, also auch Lesezugriffe, und es gibt noch ein Erstellungsdatum, wann die Datei ursprünglich das erste Mal erzeugt worden ist. Dann können Sie noch nach Besitzer und Standardgruppe einer Datei fragen und sogar nach Zugriffsrechten. Also Sie können zum Beispiel sagen, welche Dateien haben das Ausführbarrecht gesetzt für den Besitzer oder für alle, sowas in der Art. Das können Sie alles als Suchkriterium verwenden. Die Syntax sieht allgemein so aus, dass Sie hinter Find zunächst einen Ordner angeben. Das ist der Ordner, in dem die Suche losgehen soll. Die Suche bezieht sich also auf diesen Ordner selber. Wenn direkt in dem Verzeichnis ein Treffer ist, wird er angezeigt. Und auf alles, was in Unterverzeichnissen davon liegt, aber nicht in Sachen, die oben drüber sind. Das ist vernünftig, damit Sie nicht immer das gesamte Dateisystem durchsuchen müssen. Wenn Sie in parallelen Verzeichnissen, also die nicht gemeinsam auf einem Pfad irgendwie liegen, wenn Sie da suchen wollen, können Sie auch hinter dem ersten Ordner noch weitere Ordner angeben. Sie könnten zum Beispiel sagen, Suche in User Bin und in Bin. Ja, wenn Sie einfach ausführbare Programme suchen, dann tragen Sie eben Find, User Bin, Bin als Argumente ein. Und dann kommen die Optionen, die, also wenn Sie keine Optionen angeben, dann heißt es, zeig mir alles. Ja? Dann kriegen Sie damit einfach die gesamten Verzeichnisinhalte aufgelistet. Und über die Optionen können Sie jetzt eben einschränken und sagen, hier, das sind meine Filterkriterien, ich suche was Konkretes. Und dann kann man hinten noch wahlweise Aktionen angeben. Das lassen wir erstmal weg. Ohne Aktionen werden einfach alle Treffer Zeile für Zeile ausgegeben. Also jeder gefundene Treffer wird im vollen mit einem vollen Pfadnamen in eine Zeile reingeschrieben, dann kommt der nächste Treffer. Beispiele dafür, wenn Sie in Ihrem Home-Verzeichnis nach PDF-Dateien suchen wollen, dann könnten Sie sagen find tilde, tilde ist ja eine Abkürzung für Ihr eigenes Home-Verzeichnis, Sie könnten da auch stattdessen slash home slash mein Name reinschreiben, aber tilde ist halt kürzer. Weitere Ordner haben wir nicht, es kommt direkt die erste Option und das ist der ganze Rest hier, minus Name, Sternpunkt PDF. Sie sehen vielleicht, dass ich das hier in einfache Anführungszeichen eingeklammert habe, dieses Sternpunkt PDF. Das sollten Sie immer machen, wenn Sie so ein Argument mit einem Wildcard-Zeichen angeben, wie das Sternchen hier. Wenn ich das nämlich weglasse und einfach nur minus Name Sternpunkt PDF schreibe, dann kann es sein, dass es funktioniert, genauso wie mit den einfachen Anführungszeichen. Es kann aber auch sein, dass es nicht funktioniert, nämlich dann, wenn sich in dem Verzeichnis, wo ich mich gerade befinde, eine PDF-Datei befindet. Dann würde nämlich die Shell hier diese Wildcard-Ersetzung machen, genauso wie wenn Sie sagen ls Sternpunkt PDF. Ja? Und dann würde dieses Stern-PDF aufgelöst zu den PDF-Dateien, die im aktuellen Ordner liegen. Und dann erreichen Sie nicht das Ergebnis, was Sie haben wollen. Dann kriegen Sie vielleicht auch irgendwelche Treffer, aber Sie kriegen nicht alle PDF-Dateien, sondern nur die, die in Ihrem Ordner liegen. Also kurze Regel, wenn Sie ein Wildcard irgendwie drin haben, immer diese einfachen Anführungszeichen drumherum. Mit der Option minus Type können Sie nach bestimmten Dateiarten suchen. In dem Fall über minus Type L suchen Sie nach Links, damit sind immer Symlinks gemeint. Nach Hardlinks können Sie nicht suchen, weil ein Hardlink nichts Besonderes ist. Also wenn Sie einen Hardlink erzeugt haben mit LNAB, dann ist B nicht irgendwie anders als A. Das sind beides einfach nur, das haben wir eben gehabt, Einträge halt in irgendeinem Verzeichnis, die auf ein Inode zeigen. Mit minus User können Sie nach Dateien suchen, die einem bestimmten Benutzer gehören. Und hier haben wir noch ein Beispiel, wo minus Name nochmal etwas verändert. Da ist als minus iName, das i steht für Ignore. Und da geht es darum, dass Groß- und Kleinschreibung unterschieden wird. Wenn wir nochmal an das erste Beispiel hier oben zurückgucken mit dem Sternpunkt PDF. Wenn Sie es irgendwie geschafft haben, eine Datei zu speichern mit Groß.PDF als Endung, ja, weil die von irgendeinem alten DOS-Datenträger kommt und halt komplett Großbuchstaben benutzt, dann würden Sie die nicht finden, weil das Ganze eben also sensitiv für Groß-Kleinschreibung ist. Und wenn Sie sagen, das interessiert mich nicht, ich will alles, was irgendwie nach PDF am Ende aussieht, dann nehmen Sie nicht Name, sondern iName, dann kriegen Sie auch die mit Großbuchstaben drin oder einer gemischten Schreibweise. Und das ist hier gleichzeitig auch ein Beispiel, das eben in zwei verschiedenen Ordnern gesucht wird. Ja, dieser Befehl wird in der Regel voraussetzen, dass Sie ihn als Root ausführen. Wenn Sie in den Benutzerverzeichnissen von zwei Benutzern suchen wollen, als normaler Anwender können Sie nicht davon ausgehen, dass Sie die Möglichkeit haben, in ein anderes Home-Verzeichnis reinzuschauen. Ja, Sie kriegen dann halt Fehlermeldungen. Das Programm, also der Befehl würde trotzdem arbeiten, aber er würde Ihnen halt sagen, sorry, ich kann in Home B nicht reingucken, ich bin nicht B und das Ding ist geschlossen. Was kann man noch machen? Was manchmal sehr nützlich ist, ist die Rekursionstiefe einzuschränken. Ich habe Ihnen ja gesagt, Sie geben einen Ausgangspfad an und dann wird von da ab praktisch in alle Unterverzeichnisse reingeguckt. Und manchmal will man das nicht. Und deswegen können Sie mit minus max depth können Sie eine maximale Tiefe angeben. Wenn Sie da 3 reinschreiben, dann geht er maximal 3 Ebenen tief in Unterverzeichnisse und bricht dann ab. Genauso können Sie mit min-depth eine Mindestverzeichnistiefe vorschreiben. Wenn Sie wissen, dass die Sachen alle in irgendwelchen Unterordnern 4., 5. Ebene liegen und in den darüber liegenden Ordnern nur Quatsch liegt, ja, Sachen, die vielleicht vom Dateinamen her passen, aber die Sie nicht haben wollen, dann können Sie auch min-depth verwenden, um das auszuschließen, dass da überhaupt reingeguckt wird. In der Regel benutzt man das einfach nur, um diese ganze Find-Operation zu beschleunigen. Ja. Dann gibt es noch so Sachen, minus newer Referenzdatei. Damit können Sie was machen, Sie können sagen, ich habe eine Datei, die ist zu irgendeinem Zeitpunkt verändert worden und das soll eine Zeitstempelreferenz sein. Ich will alle Dateien finden, die danach verändert wurden. Ja, das ist wieder so ein bisschen was, wenn Sie zum Beispiel die Konfiguration von irgendwas anpassen und ein Programm neu starten und dann arbeitet das ein bisschen und verändert selber wieder Daten, ja, dann können Sie damit prüfen, was ist seit der letzten Änderung der Konfigurationsdatei hier Neues passiert. Also da gibt es eine Reihe von Anwendungen für und es gibt auch noch andere Möglichkeiten, dass Sie über weitere Optionen, die ich jetzt hier nicht auf den Folien habe, praktisch genau zu einer Referenzdatei irgendeinen von den 3 Timestamps als Basis nehmen und das mit anderen Dateien und dann einem beliebigen Timestamp der anderen Dateien vergleichen. Also Sie können zum Beispiel das Datum der Erzeugung der Referenzdatei nehmen und vergleichen mit dem Datum des letzten Lesezugriffs. Ja, kann man beliebig komplex mischen. No User ist manchmal praktisch, wenn man nach verwaisten Dateien sucht. Wenn Sie ein viel genutztes System haben, wo ganz viele Benutzer drauf sind, die immer wieder neu kommen und wieder entfernt werden, dann bleiben vielleicht irgendwann so Home-Verzeichnisse von denen über, die Sie nicht mitgelöscht haben und die entsorgt werden sollen. Und das füllt einfach nur die Platte. Und mit minus no user finden Sie alle Dateien, die eine User-ID haben, die es nicht mehr gibt. Wenn Sie die mit ls-l zum Beispiel, wenn Sie da reingucken, dann sehen Sie keinen Benutzernamen in der langen Liste, sondern nur die ID 507 oder sowas, weil er die nicht mehr auflösen kann, weil es den Benutzer nicht mehr gibt. Und das nennt man verwaiste Dateien und die wird man in der Regel entweder irgendwohin wegsichern und von der Platte entfernen oder einfach direkt löschen. Readable, writable ist klar, Dateien, die Sie lesen oder schreiben dürfen. Wenn Sie regex angeben, kurz für Regular Expression, dann können Sie bei der Namenssuche nicht die normalen Wildcards verwenden, sondern stattdessen mit regulären Ausdrücken arbeiten. Da tauchen auch Sternchen und Fragezeichen auf, aber die haben dann eine andere Funktion. Und damit können Sie komplizierter nach Namen suchen. Es gibt noch etliche weitere Optionen, die ich aber nicht alle vorstelle. Stattdessen einen Blick auf die Aktionen, die möglich sind. Na, die Standardaktion ist, dass einfach nur der Dateiname ausgegeben wird. Sie können aber Find auch mit der Option minus ls sagen, gib mir so eine Langliste, wo also auch die Dateigröße, Besitzer und so weiter alles drinsteht. Die Sachen erscheinen dann so, als ob Sie das mit ls-dils aufrufen würden. Im Detail, ich weiß jetzt gar nicht, was das S macht. Das I zeigt den Inode mit an. Das D sorgt dafür, dass wenn es sich bei dem Treffer um ein Verzeichnis handelt, Sie wirklich nur den Verzeichnisnamen und die Eigenschaften sehen und nicht etwa den Inhalt vom Verzeichnis. Was das ls-s macht, weiß ich jetzt nicht. L ist halt für die Langausgabe. Müssen wir jetzt in die Manpage reingucken. Ja, aber es sieht im Wesentlichen wie eine normale ls-l-Ausgabe, wobei zusätzlich Inodes dabei sind, aus. Minus print 0 ist eine Variante von dem minus print. Da werden keine Zeilenumbrüche gemacht, sondern es wird stattdessen ein Zeichen mit ASCII-Wert 0 als Trennsymbol verwendet. Und so ein Zeichen 0 darf nicht in Dateinamen vorkommen. Das heißt, das ist garantiert, dass Sie dieses Trennsymbol immer erkennen können. Das brauchen Sie dann, wenn Sie die Ausgabe anschließend noch weiterverarbeiten wollen. Also automatisiert durch ein anderes Tool. Ja, wenn Sie einfach nur selber sich das angucken wollen, dann ist dieses Minus Print eigentlich die beste Option, weil sie einfach in jeder Zeile eine Datei sehen und ja, mehr braucht man nicht. Aber wenn das Ganze eben anschließend noch automatisch weiterverarbeitet werden soll, dann ist es hilfreich, dieses Zeichen 0 zu verwenden, denn es darf in einem Dateinamen ein Leerzeichen vorkommen und es darf sogar ein Zeilenumbruch in einem Dateinamen vorkommen. Das ist zwar grober Unfug, ein Zeilenumbruchzeichen in Dateinamen einzubauen, aber Sie können es halt machen. Da sehen wir nachher noch ein Beispiel dazu, wenn ich Ihnen das Tool XArcs kurz beschreibe. Mit der Option Delete können Sie die gefundenen Dateien löschen. Das ist natürlich mit Vorsicht nur zu genießen, weil das entferntes Zeug halt. Und dann gibt es Exec. Mit der Option Exec können Sie praktisch ein beliebiges Kommando angeben, was dann diese gefundenen Dateien als Argumente kriegt. Also wenn Sie etwa nach Bildern suchen und Sie haben das Programm XV installiert, das ist so ein Bilderviewer, dann könnten Sie hier sagen, hinter dem Find, wo Sie erst die Suchoptionen haben, sagen Sie minus exec XV, dann diese geschweiften Klammern auf zu. Und das ist leider Syntax, die man so verwenden muss, Backslash Semikolon. Das würde dann dazu führen, dass er, da macht halt die Suche und wenn er die ganzen Sachen gefunden hat, dann macht er daraus ein Kommando, das geht los mit XV und dann dahinter stehen als Argumente die ganzen Dateinamen, ja, die zu den Treffern passen. Das heißt, es öffnet sich dann der Bilderviewer und zeigt Ihnen halt die 30 Fotos an, die Ihre Suche gefunden hat. Oder genauer gesagt, bei dieser Variante mit dem Semikolon ist es so, dass es wird 30 Mal der Bilderviewer gestartet. Das war nicht ganz korrekt, meine Beschreibung war für die Zeile darunter richtig. Ja, also es werden 30 Bilderviewer nacheinander gestartet, die jeweils eines von diesen Bildern als Argument kriegen und anzeigen. Und wenn Sie das andere, was ich vorher beschrieben habe, wenn Sie das haben wollen, dann nehmen Sie nicht das Semikolon am Ende, sondern das Pluszeichen. Das startet dann wirklich nur einmal das Programm und das kriegt dann Ihre 30 Bilder als Argument. Ja, und das ist natürlich ein Unterschied, ob Sie 30 Programme haben, die jeweils eine Datei öffnen oder ein Programm, was 30 Dateien öffnet. Okay, zwei Beispiele für diese Exec-Ausführung. Ich habe mal hier in einem Verzeichnis extra Dateien mit Blanks erzeugt. Mache ich normal nicht, habe ich nur als Demo-Effekt hier gemacht. Also eine Datei Text, ganz viele Blanks Text, zwei Text Test-Doc. Die meisten heißen .txt. Und ich suche hier mit dem Find-Kommando nach allen Dateien im aktuellen Verzeichnis und darunter liegend. Es gibt jetzt keine Unterverzeichnisse, also ist es schnell erledigt. Als Einschränkung, die sollen einen Namen haben, der auf .txt endet. Und dann sage ich minus exec und dann copy und dann hier geschweifte Klammer auf zu und dann geschweifte Klammer auf zu Punkt back. Und was jetzt passiert ist, für jeden gefundenen Treffer, das wird ja eine Dateitext, ganz viele Blanks Text und zwei Text sein, ja, für jeden Treffer wird dieses CP-Kommando aufgerufen und die geschweiften Klammern werden jeweils durch den Namen des Treffers ersetzt. Also für den ersten Treffer, der eine Dateitext heißt, wird daraus ein CP, eine Dateitext.back. Ich lege also Backup-Dateien von allen TXT-Dateien an. Und hier sehen Sie unten, dass es auch funktioniert. Die TXT-Dateien sind jetzt alle doppelt da, mit einer zusätzlichen Endung back. Und die Doc-Datei hat er in Ruhe gelassen, weil die wurde halt von Find nicht gefunden. Ja, da sehen Sie schon, das ist relativ mächtig, weil Sie können dieses Verfahren natürlich über eine große Hierarchie von Dateien laufen lassen, von Verzeichnissen und da alles Mögliche mitmachen. Eine beliebte Anwendung ist zum Beispiel in einem riesigen Ordner oder in einer riesigen Hierarchie von Bildern überall kleine, so kleine Mini-Bildchen von den Bildern anzulegen. Da gibt es ein Tool, das heißt Convert, das ist bei Ihnen jetzt nicht installiert, müssten Sie nachinstallieren, gehört zu ImageMagick. Damit kann man automatisch sagen, mach mir ein maximal 200x200 Pixel großes Bild aus einem gegebenen Bild. Und dann könnten Sie mit so einem Find-Aufruf praktisch sämtliche Bilder finden und dann diese kleinen Vorschaubilder daraus machen. Und hier unten haben wir ein zweites Beispiel, wo jetzt hinten nicht dieses Semikolon steht, sondern das Pluszeichen. Das heißt, wir starten nicht für jeden Treffer den Befehl, sondern der Befehl wird nur einmal gestartet und kriegt alle Treffer als Argumente. Und da ist das Kommando Change Mode Das haben wir, glaube ich, nicht besprochen. Damit können Sie Zugriffsrechte auf eine Datei ändern. In diesem Fall entzieht es allen fremden Benutzern das Leserecht. Und an der Stelle ist es im Grunde egal, ob Sie das hinten mit Plus oder mit Semikolon abschließen. Es wird vom Ergebnis her dasselbe machen. Aber der Unterschied ist halt, dass in dieser Plus-Variante Sie nur einen einzigen Prozess starten. Und da das Erzeugen von Prozessen teuer ist, also es kostet halt Rechenzeit, einen neuen Prozess zu starten und wieder zu beenden, ist es sinnvoll, wenn es irgendwie geht, ein Programm nur einmal zu starten. Die gleiche Vorgehensweise wäre hier oben nicht möglich gewesen, weil wir hier ja praktisch aus jedem Namen individuell einen Namen für sein Backup erzeugen müssen. Ja, deswegen muss ich hier diesen Kopierbefehl wirklich für jeden Treffer einmal neu ausführen. Und hier sehen Sie auch das Ergebnis. Wenn ich mir die Liste anzeigen lasse, dann sehen Sie, die ganzen Textdateien haben jetzt kein Leseattribut mehr. Wir haben aber über diese Rechte, glaube ich, nicht gesprochen. Insofern muss Ihnen das jetzt nicht klar sein. Sie können nur gegenüber oben sehen, dass sich hier in dieser Rechte-Matrix was geändert hat. Und das sind eben genau die Dateien, die von Feind gefunden wurden. Jetzt haben Sie schon gesehen, mit diesem exec kann man also relativ mächtig dann komplexe Befehle zusammenbauen, die auf die gefundenen Dateien angewendet werden. Früher gab es noch nicht diese Möglichkeit, exec mit plus zu kombinieren. Also alle Treffer als Argumente in einen einzigen Befehlsaufruf reinzustecken. Und da hat man stattdessen xarg verwendet, xargs. Man hat also die Liste, die von Feind erzeugt wird, einfach normal auf die Konsole ausgegeben, aber dann über eine Pipe weitergeleitet als Standardeingabe in das Programm xargs. Und xargs hat dann das gemacht, also umständlich in einem eigenen Programm, was bei Feind jetzt diese exec-Option machen kann. Es hat nämlich einfach ein neues Kommando zusammengebaut und da alle übergebenen Treffer praktisch als Argumente drangehängt. Habe ich da noch ein Beispiel dazu? Ja, ich habe gleich noch ein Beispiel dazu. Und das macht man heute eigentlich nicht mehr, weil es eben jetzt diese Option mit dem Plus gibt. Wenn Sie aber auf irgendeinem anderen Unix-System sind, dann kann es sein, dass der Feind, den Sie dort finden, das nicht kann. Und dann haben Sie trotzdem noch xargs zur Verfügung und können das benutzen. Und da kommt jetzt auch diese Print-Null-Option ins Spiel, weil xargs ist empfindlich dafür, wenn im Dateinamen Leerzeichen vorkommen. Der betrachtet das Leerzeichen dann als Ende des Dateinamens und Anfang des nächsten Namens und macht praktisch zwei Argumente daraus und dann schlägt es fehl, weil diese beiden Dateien, die gibt es dann nicht. Ja, die praktisch aus dem ersten Namensteil und dem zweiten Namensteil nur bestehen würden, die gibt es ja nicht. Und deswegen nimmt man dann bei find die Option minus print 0, um eben die 0, also ASCII 0 als Trenner zu verwenden. Und xargs kann man dann auch mit einer Option minus 0 aufrufen. Dann weiß er, dass er eine so formatierte Eingabe kriegt und dann funktioniert das gut. Und das ist im Prinzip dasselbe, als wenn Sie in der modernen find-Version eben exec benutzen und dann hinten dieses Backslash plus haben. Kommt jetzt erst ein Beispiel und es kommt auch in der Übung noch was dazu. Hier ist mal ein ganz einfaches Beispiel für xargs. Wenn Sie echo 123 eingeben würden und das einfach abschicken, dann kriegen Sie halt eine Zeile Text ausgegeben, wo 123 drin steht. Wenn Sie diese Ausgabe mit der Pipe nach xargs weiterleiten und dann als Befehl echo hallo sagen, dann hängt er das standardmäßig einfach hinten dran. Das heißt, Sie kriegen im Ergebnis den Befehl echo hallo 123, ja, weil Sie die 123 reingesteckt haben und ausgegeben wird dann eben hallo 123. Jetzt haben Sie noch die Möglichkeit, diese übergebenen Treffer praktisch oder die Argumente, dass Sie die an eine andere Stelle bringen, dann haben Sie bei xargs eine Option minus i, die es Ihnen erlaubt, das woanders zu platzieren. Und dann kommen wieder diese geschweiften Klammern hier ins Spiel. Damit können Sie praktisch die Position für die Argumente verschieben. Wenn also der Befehl, der von xargs aufgerufen werden soll, wenn der jetzt echo geschweifte Klammern hallo heißt, dann werden die geschweiften Klammern durch das ersetzt, was in X-Arx reingesteckt wird. Das ist eben die 1, 2, 3. Das heißt, in dem Fall wird dann daraus 1, 2, 3 Hallo. Ja? Und jetzt stellen Sie sich vor, dass Sie das nicht mit Echo 1, 2, 3 machen, sondern dass Sie da vorher einen Feind stehen haben. Der Feind würde Ihnen ja auch einfach verschiedene Dateinamen ausgeben und die würden dann in diesem Beispiel halt auch mal vor dem Hallo und mal hinter dem Hallo erscheinen, je nachdem, wo Sie die brauchen. Ja, das ist jetzt natürlich ein Nonsens-Beispiel, aber ich denke, es illustriert besser als ein ganz komplexes Beispiel, wie man das Zeug verwenden kann. Unten der Hinweis, den können Sie erstmal ignorieren, ist nur ein Hinweis darauf, dass jedes Unix-System diese Optionen eventuell leicht unterschiedlich handhabt und bei macOS zum Beispiel muss man die anders angeben. Okay, das nächste Tool, was sehr hilfreich ist, ist Locate, findet auch Dateien. Macht es aber sehr viel schneller, denn anders als Find arbeitet es nicht live, also es durchsucht nicht, wenn Sie Ihre Anfrage abschicken, die ganze Festplatte, sondern es guckt in einer Datenbank nach. Und diese Datenbank muss natürlich angelegt werden und die muss auch aktualisiert werden. Wenn Sie gestern die Datenbank angelegt haben und in der Zwischenzeit neue Dateien erzeugt haben, aber kein Update der Datenbank, dann können diese neuen Dateien nicht gefunden werden. Dafür die Sachen, die vorhanden sind in der Datenbank, die finden Sie ganz schnell. Und das Tool, mit dem man die aktualisieren kann, das heißt UpdateDB. Und das Ganze, sowohl Locate als auch UpdateDB, ist in der Regel nicht automatisch dabei, wenn Sie ein Linux-System aufsetzen. Das müssen Sie nachziehen. Unter Debian und Ubuntu finden Sie das im Paket mlocate. Fedora und SUSE verwenden findutils bzw. findutils-locate als Paketnamen. Und hier sehen Sie ein Beispiel. Ich habe nach irgendwelchen Rechnungsdokumenten gesucht und Sie sehen hier, dass ich den Befehl und die Ausgabe aus unterschiedlichen Shells kopiert habe. Das stimmt nämlich so nicht, weil hier auch Dateien gefunden werden, die auf ODT enden. In der Ausgabe sollten nur die PDF-Dateien stehen. Ja. Sie sehen also, Sie können auch hier Wildcards verwenden und er findet jetzt einfach alles, was irgendwie auf diese Beschreibung hier passt. Wenn Sie einfach nur einen Suchbegriff angeben, der irgendwo im Dateinamen vorkommt, dann müssen Sie nicht vorne und hinten ein Sternchen dahinter hängen. Wenn Sie also hier nur zum Beispiel Locate Rechnung eingeben, ohne Sternchen vorne und hinten, dann würde er auch alle Dokumente, wo irgendwo im Namen oder im Pfad Rechnung vorkommt, würde er Ihnen alle anzeigen.
Das ist eine Indizierung der Festplatte, ne?
Ja. Das UpdateDB macht die Indizierung, das geht über alle Partitionen drüber, wobei man bestimmte Bereiche ausschließen kann. Zum Beispiel das Zeug in Vars Bool, das wird nicht mit indiziert und das kann man irgendwo reinschreiben, was er alles ignorieren soll. Und normalerweise macht man das über einen Cronjob, der irgendwann in der Nacht läuft und halt das Ding aktualisiert und dann hat man am nächsten Tag die frischen Informationen. Und das geht halt im Vergleich, wenn Sie jetzt eine riesige Platte haben, ist es einfach rasant schnell. Sie sagen Locate irgendwas und er fängt an, Ihnen die Antworten hinzuschreiben und nach 2 Sekunden ist er fertig damit. Während ein Feindlauf vielleicht bei einer monströsen Datenmenge schon eine Viertelstunde brauchen kann, bis er einmal alles durchgearbeitet hat. Auch Locate kann man mit X-Arcs kombinieren, weil Sie haben vielleicht auch bei der Suche mit Locate den Wunsch, dass Sie nicht nur die Dateien sehen wollen, sondern dass irgendwas damit gemacht werden soll, dass sie zum Beispiel gelöscht werden oder ausgedruckt oder was auch immer, irgendwo hin kopiert werden sollen. Und dann können Sie auch an das Locate einfach ein X-Arx dranhängen. Und auch da gilt wieder, wenn Sie die Unsitte betreiben, Dateinamen mit Leerzeichen zu erzeugen, dann wird diese einfache Variante nicht funktionieren, weil er dann an der Stelle das wieder nicht hinkriegt. Und deswegen können Sie auch in Locate diese ASCII-0-Terminierung aktivieren. Dafür sagen Sie Locate-0 und dann, was Sie suchen, und pipen das wieder nach XArcs-0 und dann funktioniert es auch. Und wie gesagt, damit man das Ganze irgendwie vernünftig nutzen kann, muss man halt mit UpdateDB das Ganze, also diese Datenbank aufbauen, typischerweise per Cronjob. Und jetzt ist es leider so, dass jede Locate-Variante eine eigene Vorstellung davon hat, wie genau diese Datenbank aufgebaut werden soll. Es gibt da mehrere unterschiedliche Systeme. Dieses mLocate von Debian und Ubuntu arbeitet grundsätzlich anders als das FindUtils-Locate, was bei SUSE zum Beispiel dabei ist. Und es ist so, dass zum Beispiel diese SUSE-Update-DB-Variante, wenn die läuft, läuft die nicht mit Root-Rechten, wo sie ja das ganze Verzeichnis, also das ganze Dateisystem angucken kann, sondern die läuft mit den Rechten eines Benutzers Nobody. Und wenn Sie jetzt als normaler Benutzer Ihr Verzeichnis für Zugriffe durch fremde Benutzer sperren, dann kann Nobody in Ihr Verzeichnis nicht reingucken. Das heißt also auch, der Update-DB kann bei Ihnen nicht reingucken. In das Verzeichnis vom Administrator kann er auch nicht reingucken. Na, also eine ganze Menge Dateien werden nicht gefunden. Und das ist ein bisschen lästig, wenn man seinen eigenen PC hat und nur selber verwendet, dann will man mit Locate eigentlich auch die eigenen Dateien finden und das geht nicht in der Standardkonfiguration, weil man eben mit den Rechten von Nobody sucht. Das muss man dann anpassen. Und alternatives System, wie es etwa bei mLocate verwendet wird, ist, dass der Aufbau der Datenbank immer mit Root-Rechten passiert. Und dann aber, wenn Sie den Locate-Befehl eingeben, dann guckt praktisch Locate, wer sind Sie und können Sie die potenziellen Treffer, können Sie die überhaupt anfassen, kommen Sie da überhaupt dran? Und wenn er sieht, dass Sie irgendwas gar nicht sehen können, weil das in einem fremden Home-Verzeichnis zum Beispiel liegt, dann lässt er die einfach weg. Ja? Und damit kriegen Sie aber im Ergebnis etwas mehr Informationen, weil Sie zum Beispiel Ihre eigenen Dateien alle finden. Aber die von fremden Benutzern finden Sie nicht. Es gibt auch schlechte Konfigurationen von Locate, wo Sie als normaler Benutzer alle Dateien auch von fremden Benutzern finden. Da kommen Sie dann zwar nicht ran, aber die Dateinamen geben ja auch teilweise schon Auskunft. Sie finden dann vielleicht irgendwelche Rechnungen oder Briefe an irgendwelche Vereine oder Firmen und können darüber rausfinden, wo jetzt jemand Mitglied ist, was er für Zeitungen liest oder sowas, was einen nichts angeht. Ja, also da muss man teilweise, je nachdem was für ein Locate-Paket, wenn man Administrator ist, was man da einspielt, muss man aufpassen, ob man da nicht irgendwelche Datenschutzprobleme verursacht, indem man fremden Benutzern erlaubt, praktisch Verzeichnisse aufzulisten. Ja, indem man ein bisschen Arbeit reinsteckt, kann man Verzeichnisse auflisten. Wenn ich zum Beispiel Locate A sage, um alle Dateien, wo ein A drin ist, zu finden, ja, und wenn ich das durchspiele von A bis Z, dann habe ich irgendwann sämtliche Dateien des bestimmten Benutzers gefunden, obwohl der sein Home-Verzeichnis eigentlich gesperrt hat. Also da muss man schauen, wie das jeweils arbeitet. Okay, die restlichen vier Tools, die noch besprochen sind, gehe ich nur relativ kurz durch. Es gibt noch das Programm Witch. Das ist hilfreich, wenn Sie wissen wollen, was passiert eigentlich, wenn ich irgendein Kommando in der Shell eingebe. Wenn Sie zum Beispiel in der Shell ls eingeben, ist das was ganz anderes, als wenn Sie in der Shell cd... eingeben. Ja, das eine ist ein Programm, was von irgendwo gestartet wird, das andere ist es nicht. Und Sie wissen vielleicht auch gar nicht, wo das Programm liegt, weil es geht ja so, Sie haben eine Pfadvariable, da stehen ganz viele Verzeichnisse drin, das sehen Sie hier unten in dem Beispiel. Das sind alles die Orte, an denen nach Programmen gesucht wird. Und wenn Sie ls eingeben, dann geht er eben der Reihe nach da durch und guckt, finde ich in einem der Ordner ein ls und das erste, was er findet, das nimmt er. Und mit which können Sie vorher praktisch überprüfen, welches das sein wird. Der macht also dieselbe Suche, nur dass er das Programm nicht startet, sondern er sagt Ihnen, wo er es gefunden hat. Und wenn Sie an der Stelle sowas wie which cd eingeben, dann kriegen Sie die Meldung, es gibt kein cd. Weil CD nämlich ein eingebautes Kommando ist und kein Programm, was extern nachgeladen wird. Also eingebaut in die Shell. Die Shell hat selber ein CD-Kommando. Dann gibt es whatis. Whatis durchsucht die so eine Datenbank, wo alle Manpages erfasst sind und ihren jeweiligen Programmen zugeordnet sind. Also wenn Sie irgendein Programm haben, was mit einer eigenen Manpage kommt, dann trägt sich das in so eine Datenbank ein. Und diese Zuordnung, die kann dann festgestellt werden. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, what is apt-get, dann findet er die Manpage zu apt-get und gibt Ihnen daraus die Beschreibung, apt-Werkzeug für was auch immer. Ja, mit der Option -w können Sie da auch Wildcards verwenden und dann sowas wie apt-stern schreiben. Und dann kriegen Sie tatsächlich, ich habe das hier mit Head-4 auf 4 Zeilen beschränkt, Sie kriegen dann so 20, 30 Treffer, die alle mit apt anfangen und halt irgendwelche apt-Tools sind. Und eine Alternative dazu ist, dass Sie man mit der Keyword-Option verwenden. Also man-k, Suchbegriff, zeigt Ihnen auch eine Übersicht aller Man-Pages, wo dann aber irgendwo dieser Suchbegriff auftaucht. Etwas obskur und eher selten verwendet ist whereis. Whereis hat den Überblick darüber, was es an Programmen, zugehörigen Dokumentationen wie Man-Pages und sogar Sourcen gibt. Und zu den Sourcen gehören auch Header-Dateien. Header-Dateien sind für Bibliotheken wichtig. Wenn Sie zum Beispiel irgendwas mit POSIX-Threads machen wollen, ein C-Programm mit was Threads kann, dann müssen Sie die POSIX-Thread-Bibliothek einbinden. Und die hat auch eine eigene Header-Datei, die in das C-Programm über so ein Include-Statement eingebunden wird. Und wenn Sie danach suchen würden, dann würde er Ihnen sagen, wo liegt diese Header-Datei, ja, wenn Sie nach pthread irgendwie suchen. Und hier können Sie halt im Prinzip Namen von Programmen oder von Konfigurationsdateien oder sowas angeben. Und wenn das irgendwie bekannt ist, zu welchem Paket das gehört, dann kriegen Sie da so eine Auskunft. Hier zum Beispiel bei Bash sehen Sie den Ort, wo die Bash-Shell selber liegt und den Ort, wo die Manpage der Bash liegt. Ja. Und wenn Sie nur Teile davon interessieren, wenn Sie nur die Programme finden wollen oder nur die Dokumentation oder die Quellen, dann haben Sie diese Option minus B, M und S. Okay, und die letzte Folie stellt noch Type vor. Das ist jetzt ein Kommando, was in die Bash eingebaut ist. Und das kann wirklich unterscheiden zwischen eben externen Programmen und diversen Arten von in der Shell direkt verfügbaren Kommandos. Da gibt es nämlich mehrere Varianten. Es gibt diese in die Shell eingebauten Befehle, das ist sowas wie CD oder auch Type selber. Es gibt Aliase, die Sie von Hand setzen mit dem Alias-Kommando. Es gibt Funktionen, die Sie definieren dürfen. Die dürfen also dann Argumente haben und machen irgendwas damit. Sie sehen im Prinzip so ein bisschen wie C-Funktionen aus. Und dann gibt es eben die Sachen, die außerhalb der Shell leben und einfach nachgeladen werden. Und mit Type, da geben Sie dahinter einen Befehl an und dann sagt er Ihnen, was ist das? Wenn Sie also Type apt-get sagen, dann sagt er Ihnen, apt-get ist user bin apt-get. Manchmal kriegen Sie so eine Ausgabe. Für ls zum Beispiel, ls ist hashed und dann in Klammern der Pfad dahin. Von der Aussage her ist das dieselbe wie weiter oben, aber der Unterschied ist, dass Sie ls in letzter Zeit in der Shell schon aufgerufen haben und die Shell hat sich gemerkt, wo das ls liegt. Ja? Das heißt, wenn Sie sehen, das ist im Zustand hashed, dann bedeutet das, wenn Sie nochmal ls eingeben, dann macht er nicht diese Suche durch die verschiedenen Verzeichnisse, die in Ihrer Pfadvariable stehen, sondern er nimmt direkt bin-ls, weil er das zwischengespeichert hat. Und das kann manchmal zu Problemen führen, wenn sich nämlich die Position von einem Programm verschiebt. Bei ls wird das in der Regel nicht passieren, dass es auf einmal woanders liegt, sonst ist das ein Zeichen dafür, dass Sie irgendwie einen Angreifer auf dem System haben. Aber bei manchen Programmen, wenn man da ein Update einspielt, dann kann es sein, dass das eine neue Verzeichnishierarchie hat und die neue Version von dem Programm woanders liegt. Und dann kriegen Sie, wenn das Ding hashed ist, also wenn er das zwischengespeichert hat, kriegen Sie auf einmal den Fehler Command not found, obwohl das Programm da ist. Und dann können Sie entweder die Shell zu und neu aufmachen, dann ist nämlich dieser Hash, sind die Hash-Informationen weg, oder Sie geben Hash-R ein, das setzt den Hash auch zurück und dann geht es wieder weiter. Ja, Shell Built-In ist klar, das ist ein Kommando, was die Shell eben von sich aus schon beherrscht. Es gibt einige Sachen, die kommen doppelt vor, weil sie nicht in jeder Shell, es gibt ja verschiedene Shells und die sind vielleicht nicht in jeder Shell implementiert, deswegen gibt es die auch nochmal als externe Programme. Und dieses PWD, was das aktuelle Arbeitsverzeichnis anzeigt, ist ein Beispiel dafür. Deswegen, wenn Sie sagen Type-APWD, dann das minus A steht für gib mir alle, dann zeigt er Ihnen an, was für Alternativen es für PWD gibt. Das ist einmal ein eingebauter Befehl in der Shell, aber es gibt auch das externe Programm bin-PWD, das macht dasselbe. Ja, beides hat dieselbe Funktion. Und LL ist zum Beispiel auf meinem Rechner ein Alias für das lange Kommando ls-l-color. Also wenn ich eine lange Ausgabe des Listings, die auch noch koloriert ist, haben will, dann muss ich nicht ls-l-color eingeben, sondern ich gebe nur LL ein. Und es ist als Alias in der Shell ist es vermerkt. Und das letzte ist eben eine Funktion, das sehen Sie hier, wenn Sie danach fragen, das gibt es jetzt nicht auf Ihrem System, da habe ich von einem anderen Unix-System ja was genommen, dann sehen Sie, das sieht so ein bisschen aus wie eine C-Funktion mit einer Deklaration hier und dann dem eigentlichen Code da drin, wo irgendwas Komplizierteres gemacht wird. Ja? Also das sind die verschiedenen Sachen, die Type Ihnen erzählen kann. Und das war die letzte Folie. Das heißt, inhaltlich sind wir mit der Veranstaltung durch. Ich werde Ihnen dann jetzt die Aufgaben austeilen. Ich denke, dass wir heute nicht mehr die Zeit haben, dass ich Ihnen noch die Musterlösung dazu zeige, weil wir machen bis, wie lange? Also nur noch knapp 20 Minuten, ne? 25 Minuten. Ja. Also dann würde ich sagen, wenn Sie mögen, fangen Sie noch an, die Aufgaben zu bearbeiten. Sie können das auch irgendwann in den nächsten Tagen noch nachholen und wenn irgendwas nicht passt, noch Fragen dazu stellen. Ich werde eine schriftliche Musterlösung dann dazu machen. Also viele von den Aufgaben sind einfach nur, machen Sie irgendwas. Ja, geben Sie mal den und den Befehl oder sowas ein. Da gebe ich Ihnen keine Lösung zu, aber es sind ein paar echte Fragen drin, wo man drüber nachdenken muss und für die mache ich Ihnen dann eine Musterlösung. Ja. Ansonsten, bitte? Das ist auch, das liegt im Campus-System und auf meiner Webseite. Ja. Und ansonsten haben wir haben dann am Freitag nochmal, also nächste Woche Freitag nochmal abends einen Termin, wo wir die Probeklausur machen. Da würde ich halt empfehlen, dass Sie da auf jeden Fall vorbeikommen. Oder ansonsten, ich werde auch die Probeklausur ins Netz stellen nachher, dass Sie sich das zumindest angucken, dass Sie eine Idee haben, wie das Ganze bei mir aussieht. Haben Sie jetzt aktuell zu dem, was ich heute gemacht habe, noch irgendwelche Fragen? Gut, dann können Sie jetzt, wie Sie mögen, entweder noch mit den Übungen anfangen oder nach Hause gehen. Ja.
Bei der Probeklausur, wie läuft es ungefähr ab? Können wir da unsere Unterlagen benutzen oder sollen sogar? Oder erstmal probieren und danach besprechen?
Also die Empfehlung wäre schon, dass Sie erstmal versuchen, die Sachen so zu beantworten. Wenn Sie natürlich wissen, dass Sie ein bestimmtes Themengebiet noch überhaupt nicht bearbeitet haben,